Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94, Inshallah. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B. Unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 9. Juni 2022, gleich dem 19. Chordot 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi an Putin. Zusammenarbeit kann Druck gegen unabhängige Nationen neutralisieren. Iran verspricht entschlossene Reaktion auf von IAEA verabschiedete US-E3-Resolution. Griechisches Gericht hebt Entscheidung über US-Beschlagnahme iranischer Ölfracht auf. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi an Putin. Zusammenarbeit kann Druck gegen unabhängige Nationen neutralisieren. Inmitten einer zunehmenden Druckkampagne gegen ihre Nationen sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi am Mittwoch seinem russischen Amtskollegen, dass die Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Nationen den vom Westen ausgeübten Druck neutralisieren könne. Raisi und Wladimir Putin erörterten in einem Telefongespräch eine Reihe bilateraler, regionaler und globaler Themen und bekräftigten ihr Engagement für den Ausbau der Beziehungen. Während ihres Gesprächs betonte Raisi, dass die Zusammenarbeit und Koordination zwischen unabhängigen Ländern bei der Verfolgung kollektiver Interessen auf regionaler und internationaler Ebene den Druck und die Maßnahmen anderer internationaler Akteure neutralisieren wird. Die Islamische Republik Iran ist ungeachtet internationaler Entwicklungen bestrebt, ihre umfassenden Beziehungen zu unabhängigen Ländern zu vertiefen und zu stabilisieren, sagte der iranische Präsident, teilte sein Büro mit. Putin deutete bei dem Telefonat auf einen von den USA und ihren europäischen Verbündeten angeführten Anti-Iran-Schritt im IAEA-Gouverneursrat hin und sagte, dass sein Land gegen solche Schritte sei. Wir glauben, dass ihre Aktionen nicht zur Lösung der aktuellen Probleme beitragen werden. Und Russlands Position ist es, sich solchen Aktionen zu widersetzen, sagte er. Die beiden Staats- und Regierungschefs erörterten auch die Notwendigkeit, die diplomatischen Bemühungen fortzusetzen, um in der österreichischen Hauptstadt eine Einigung zu erzielen, so die Verlesung des Aufrufs durch den Kreml. An anderer Stelle in ihrem Gespräch drückte Raisi die Hoffnung aus, dass der Konflikt in der Ukraine so schnell wie möglich beendet werde. Er legte großen Wert auf eine diplomatische Lösung des Konflikts und fügte hinzu, dass die Islamische Republik Iran bereit sei, ihre Kapazitäten einzusetzen, um zur Beendigung des Krieges beizutragen. Iran verspricht entschlossene Reaktion auf von IAEA verabschiedete US-E3-Resolution. Iran hat eine vom Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde angenommene Resolution gegen das Atomenergieprogramm von Teheran scharf verurteilt und erklärt, seine Unterstützer seien für die Folgen verantwortlich. Die USE3 stellten ihre kurzsichtige Agenda über die Glaubwürdigkeit der IAEA, indem sie eine falsch berechnete und schlecht beratene Resolution gegen ein Land mit dem transparentesten friedlichen Atomprogramm der Welt aufstellten, twitterte der Sprecher des Außenministeriums Said Khatibzadeh am frühen Donnerstag. In einer Erklärung des Außenministeriums wurde auch der nicht konstruktive Ansatz der IAEA angeprangert, indem es heißt, die Islamische Republik habe praktische Gegenleistungsschritte unternommen, darunter die Installation fortschrittlicher Zentrifugen und die Deaktivierung von Kameras, die außerhalb des Sicherheitsabkommens betrieben werden. Die Verabschiedung dieser Resolution, die auf dem voreiligen und unausgewogenen Bericht des Generaldirektors der IAEA und auf falschen und erfundenen Informationen des zionistischen Regimes basiert, wird den Prozess der Zusammenarbeit und Interaktion der Islamischen Republik Iran mit der IAEA nur schwächen, hieß es. Ebenso wurde von der Agentur erwartet, dass sie einen unabhängigen, unparteiischen und professionellen Ansatz verfolgt und konstruktive und realistische Schritte unternimmt, um Sicherheitsprobleme zu normalisieren, die nach eigenen Angaben der Agentur keine Proliferationsbedenken aufwerfen, heißt es in der Erklärung. Der Gouverneursrat der UN-Atomenergiebehörde hat am Mittwoch eine Resolution verabschiedet, in der Iran beschuldigt wird, nicht mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zusammenzuarbeiten. Michail Ulyanov, ständiger Vertreter Russlands bei den in Wien ansässigen internationalen Organisationen, twitterte dazu: Der IAEA-Gouverneursrat verabschiedete eine von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA unterstützte Resolution zu Iran. 30 Gouverneure stimmten dafür, 2 dagegen und 3 enthielten sich der Stimme. Daher haben Länder, die mehr als die Hälfte der Menschheit repräsentieren, die Resolution nicht unterstützt. Griechisches Gericht hebt Entscheidung über US-Beschlagnahme iranischer Ölfracht auf. Ein griechisches Gericht hat ein früheres Gerichtsurteil aufgehoben, das den Vereinigten Staaten erlaubte, einen Teil einer Lieferung iranischen Rohöls auf einem Schiff unter iranischer Flagge zu beschlagnahmen, das in den Hoheitsgewässern des europäischen Landes beschlagnahmt wurde. Die Klage auf Aufhebung des Urteils wurde vom Gericht angenommen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle am Mittwoch, berichtete Reuters. Es wird schwer sein, das Urteil des Berufungsgerichts zu überstimmen. Es war nicht sofort klar, ob die US-amerikanische oder die griechische Regierung die neue Entscheidung des Berufungsgerichts der Region Chalkis anfechten würden. Das Gericht hat entschieden, dass die Fracht freigegeben wird. Die griechische Regierung war nicht beteiligt, sagte ein griechischer Regierungsbeamter der Nachrichtenagentur AFP unter der Bedingung der Anonymität. Die iranische Botschaft in Athen bestätigte am Donnerstag, dass das griechische Berufungsgericht das ursprüngliche Urteil über die Beschlagnahme von iranischem Öl nach intensiver Nachverfolgung aufgehoben hat. Es hieß weiter, dass das Thema auf der Tagesordnung intensiver Konsultationen zwischen Iran und Griechenland bleiben werde, um die vollständige Umsetzung des Urteils sicherzustellen. Das iranische Außenministerium hat Ende letzten Monats den griechischen Geschäftsträger vorgeladen, um gegen die Beschlagnahme des unter iranischer Flagge fahrenden Schiffes und die Beschlagnahme seiner Rohfracht zu protestieren. Berichten zufolge wurde das Schiff vor fast 7 Wochen in Griechenland auf Anordnung des US-Justizministeriums beschlagnahmt, nachdem es der Ansicht war, dass das Schiff Sanktionen gegen russische Vermögenswerte unterliegt. Nach dem Schritt der griechischen Regierung beschlagnahmten die iranischen Revolutionsgarden IRGC 2 griechische Schiffe im Persischen Golf wegen Verstößen gegen Regeln und Vorschriften und Teheran kündigte an, Strafmaßnahmen gegen Athen zu ergreifen. China, USA sollten aufhören, Informationen zu fabrizieren und stolz auf ihr Imperium der Lügen zu sein. Die Vereinigten Staaten sollten laut China aufhören, falsche Informationen zu fabrizieren und zu verbreiten und stolz auf ihr Imperium der Lügen zu sein. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Peking sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian, es sei vernünftig, dass das von den USA eingerichtete Desinformation Governance Board beendet werde, weil die US-Regierung der weltweit größte Lieferant von Fehlinformationen sei. US-Politiker seien voller Lügen, aber es gebe Menschen, die mit ihrem Leben für die Desinformation der USA bezahlen, sagte er. Zhao zählte einige Beispiele auf, darunter dasjenige, in dem die USA den Irakkrieg provozierten, indem sie eine Tube mit weißem Pulver als Beweismittel für Massenvernichtungswaffen im Land verwendeten, was den Tod von bis zu 250.000 irakischen Zivilisten verursachte. Die Vereinigten Staaten verwendeten gefälschte Informationen aus einem von Weißhelmen inszenierten Video als Beweismittel und führten die präzisesten Luftangriffe der Geschichte in Syrien durch, bei denen mehr als 1600 unschuldige Zivilisten getötet wurden, sagte Zhao. Das US-Militär hat Luftangriffe, die in den vergangenen Jahren Zivilisten in ganz Syrien getötet haben, oft als legitim verteidigt. In der Frühphase der Covid-19-Pandemie hat die US-Regierung die Dringlichkeit der Virusübertragung heruntergespielt und weiterhin falsche Informationen über die Krankheitsquelle verbreitet. Die Fehlinformationskampagne über die Pandemie wurde von einer in den USA ansässigen Webseite zur Lüge des Jahres 2020 gekürt. Laut Zhao hätten die USA die höchste Zahl von Covid-19-Fällen und Todesfällen, wobei mehr als 1 Million unschuldige Amerikaner ihr Leben verloren hätten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 29 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die internationale Wiener Atombehörde IAEA hat sich mit ihrer jüngsten Gouverneurserklärung gegen Iran auf zweifelhafter Grundlage in eine schwierige politische Lage gebracht. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, sieht deshalb die Behörde und ihren Chef in der derzeitigen Verfassung nicht in der Lage, ihre Aufgaben angemessen zu erfüllen und warnt in unserem Gespräch vor wachsender Weltkriegsgefahr wegen steigender westlicher Aggression. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossert, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharakny.
Ja, danke schön. Herr Hossert, der Streit zwischen den westlichen Staaten und Iran um die Atomaktivitäten Teheran findet offenbar kein Ende. Am Mittwoch, also gestern, stimmte der Gouverneurrat der Internationalen Atomenergiebehörde einem von den USA und drei europäischen Ländern, nämlich Deutschland, Frankreich und Großbritannien, zu, indem Iran aufgefordert wird, unverzüglich und sofort die Zusammenarbeit mit der Wiener Behörde voll und ganz fortzusetzen bzw. aufrechtzuerhalten. Dazu würde ich gerne mal, Herr Hossert, zunächst einmal Ihre Analyse zu dieser neuen Resolution hören.
So, es zeigt sich jetzt eindeutig anhand dieser Resolution, dass die USA darauf bestehen, die iranischen Revolutionsgarden als Terrortruppe zu bezeichnen. Das ist der ganz ernste Hintergrund. Das war der letzte Streit. Sie und ich haben uns darüber ausführlich unterhalten. Und hier zeigt sich, aha, Washington darf offenbar nicht nachgeben. Ja, der Deep State hat also dem armen Joe Biden befohlen, hier müsst ihr hart bleiben. Also bleiben Sie hart. Und das ist das, wie soll man sagen, Resultat, Krach in der internationalen Wiener Atomenergiebehörde. Und auch dieses Thema ist ein trauriges Thema. Denn die Wiener Atombehörde hat in der Vertragslaufzeit bis Washington unter Trump diesen Vertrag einseitig krass und hart gebrochen hat. Mehr als 100% erfüllt. Das hat Wien offiziell so erklärt. Während alle Beteiligten wissen, dass die andere Seite des Atomvertrags, nämlich die westliche Seite, nicht erfüllt worden ist vom Westen. Da ging es ja um Handelsbeschränkungen und Sanktionen gegen den Iran und der Handel ist nie wieder so aufgelebt, wie er hätte aufleben können. Der Iran ist nicht eingemeindet in die vom Westen beherrschte internationale Staatengemeinschaft. Ansonsten ist nämlich der Iran bestens eingemeindet und hat Bündnisse mit Russland und mit China und mit vielen anderen Staaten beste Beziehungen. Gerade in der letzten Zeit gab es auch Annäherung an Saudi-Arabien. Trotz des Bombardements der Amerikaner gegen einen hochrangigen, geradezu heldenhaften iranischen General namens Soleimani, der mit Friedensprogramm in den Irak geflogen war, für Gespräche mit der saudischen Seite und durfte sie offensichtlich nicht führen. Das sind die Themen, die wir hier haben. Und ich schaue mir jetzt mit Interesse an, auch wie der Iran darüber berichtet. Gerade für die deutschsprachigen Zuhörer kann ich nur empfehlen, sich den Beitrag anzuschauen, der überschrieben ist: E3-Erklärung an den IAEA-Verwaltungsrat zum iranischen Atomprogramm. Denn hier zeigt sich die enorme diplomatische Zurückhaltung Teherans, was tatsächlich den Dialog oder den Multilog mit dem Westen angeht. Dass der Westen seinen Teil des Atomvertrages niemals erfüllt hat, weder vorher noch währenddessen noch hinterher, das steht in diesem Text gar nicht. Und das finde ich sehr interessant, dass der Iran auf ein wichtiges Argument verzichtet, warum auch der Iran ein nicht so hohes Interesse an einem weiteren Atomvertrag hat, wenn nämlich immer der Iran 105% befolgt und die anderen machen so vielleicht 65. Ja, das ist offenbar keine Gleichung. Dafür sitzt man auch nicht am Tisch und verhandelt über Monate und Jahre, damit anschließend der Iran wieder im Regen steht. Aber diese, wie soll man sagen, Seite, die es ja gibt in der politischen Realität, hat der Iran gar nicht für sich selbst ins Feld geführt als Argument. Und das finde ich außerordentlich ehrenhaft. Das ist auch eine sehr konstruktive Art, damit umzugehen. Und im krassen Gegensatz dazu steht das westliche Vorgehen. Und dann gehen wir einmal ganz kurz im Detail auf die Beschuldigung ein. Das ist wunderschön bei der BBC nachzulesen. Nuclear Watchdog censors Iran over uranium traces. Das sagen Diplomaten. So, also geht es um Spuren von spaltbarem Material, von Uranmaterial. Und da gibt es drei Orte, wo die also gefunden worden sein sollen. Und da kann ich nur ganz einfach feststellen, wer hat die denn da gefunden und wer hat die denn bei der Atomenergiebehörde eingereicht und steht da eigentlich irgendwo ein Stempel oder sind da die Atome gekennzeichnet, dass die aus dem Iran stammen oder kann vielleicht auch Israel das lanciert haben? Denn das ist ja auch so ein sehr interessanter Punkt, dass Israel sozusagen als nicht am Tisch sitzende Verhandlungspartei gegen den Iran im Prinzip ständig tätig ist, hat aber sein eigenes sagenhaft großes Atomprogramm mit mindestens 500 Atomsprengköpfen, da lügen die westlichen Medien wieder im Quadrat und sprechen von 300, das ist eine 20 Jahre alte Zahl oder so ähnlich, als ob die Israelis seitdem ihr Atomprogramm stillgelegt hätten. Das glaube ich nie im Leben. Ja? Also gehe ich von mindestens 500 Atomsprengköpfen aus und das steht nicht unter der Aufsicht der IAEA. Und dass dies nicht so ist und dass hier ein Ungleichgewicht ist und Israel ständig eine Rolle spielt, obwohl sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, hat der Iran auch nicht erneut ins Feld geführt, weil man in Teheran weiß, das führt zu Krach mit dem Westen, die ganz offensichtlich unter einer gewissen Form von zionistischer Herrschaft leben. Und wenn ich sage Zionisten und sage nicht Juden, meine ich auch Zionisten. Ich bin nicht zu feige, Juden zu sagen, nur stimmt es nicht. Ja? Es sind ganz einfach radikale zionistische Kreise in Tel Aviv, die sich vor Mord und Totschlag gegenüber Palästinensern nicht drücken und sich in dieser Weise international aufführen. Das wollen wir ja auch kurz sagen. Und natürlich wollen wir dabei sagen, dass es ein Bärendienst an Juden in aller Welt ist, wenn Israels Regierung sich aufführt wie ein Paria, wie es das tut. Das ist besonders bedauerlich, stört die Sicherheit der Juden. Und ich weiß mich da mit Iran, mit Hamas, mit Hisbollah und allen einig, dass jüdische Menschen wie alle auch beschützt gehören in den Rechten, die sie haben. Und das ist ein Punkt, den man gleichzeitig anführen kann und wie ich meine auch sollte, wenn man Israels Politik in Palästina und weltweit und gerade auch beim Atomprogramm so kritisiert, wie ich das jetzt tue. Kommen wir in der Analyse ganz kurz zum Schluss. Aufgrund einer höchst zweifelhaften Grundlage hat nun also eine starke westlich geprägte Macht gegen die Stimmen Russlands, gegen die Stimmen Chinas in diesem Gouverneursrat der Atomenergiebehörde in Wien eine Erklärung durchgesetzt, die nicht besonders hilfreich ist, wenn man hier eine Einigung zu diesem Atomthema anstrebt. Ich wiederhole einmal, dass die Grundlage ist die amerikanische Weigerung, die iranischen Revolutionsgarden von der Terrorliste zu nehmen, was natürlich wieder krass ist. Denn ich kann nur sagen, die größte Terrortruppe weltweit, Entschuldigung, ist die NATO. Und die ist US-geführt. Und es sind US-Truppen. Teilweise ja auch, wie soll man sagen, Gäste aus anderen Armeen. Das ist die berühmte Geschichte, dass die Bundeswehr karrierebegeisterte Soldaten in amerikanische oder andere Uniformen steckt und lässt die dann irgendwelche Kommandounternehmen durchführen, bei denen viele Menschen umgebracht werden. Eine typische dauerhafte Praxis der Amerikaner. Die organisieren das, die stellen auch Helikopter und so weiter. Und da wird, wie gesagt, in allen möglichen Uniformen drum gekämpft und die deutschen Soldaten scheiden dafür formell tatsächlich auf Papier aus der Bundeswehr aus. Und wenn die Aktion vorbei ist und sie haben überlebt, kommen sie wieder in die Bundeswehr rein und dann steht ihnen natürlich eine schöne Karriereleiter offen, weil sie sich angeblich bewährt haben. Und so formt man eine gute Bürgerarmee allmählich in eine Killertruppe um, nicht wahr? Wenn die ganzen Führungskräfte, die nachrücken, auf solchem Wege ihre Führungskraft erlangt oder nachgewiesen haben. Das ist besonders traurig, dass das hier alles so stattfindet. Und das ist, bedeutet im Prinzip, wir sehen in dieser Erklärung der Internationalen Atomenergiebehörde eine starke Einseitigkeit, die ist westlich geprägt, die wird weitere Atomabsprachen erschweren, auch das ist ganz klar. Und der Iran hat mit Recht darauf hingewiesen, dass diese Quellen, diese Grundlagen von angeblich spaltbarem Material aus den Orten Turkesabad, Varamin und Marivan, dass man da gar nicht weiß, woher die tatsächlich kommen und was das für Zeug ist. Und dass man natürlich überall Spuren von Uran finden kann in der großen Natur, in einem riesigen Flächenstaat wie Iran, falls man überhaupt davon ausgeht, dass diese Dinge aus dem Iran kommen. Also das ist im Grunde die Geschichte hier, eine zutiefst unsolide, diplomatisch unkluge und in der Sache nicht weiterführende westliche Aktion.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. In diesem Teil geht es um den bekannten iranischen Universalgelehrten Nasiruddin al-Tusi.
Wie gesagt, ist Al-Tusi 1201 in Tus im Nordosten Irans auf die Welt gekommen, hat erst bei seinem Vater und seinem Onkel mütterlicherseits studiert und dann in dem damaligen wichtigen Lehrzentrum Nishapur seine Studien fortgesetzt. Er wurde zu einem renommierten Wissenschaftler und suchte beim Mongoleneinfall Zuflucht in einer Burg der Ismailiten, wo zahlreiche seiner Werke entstanden sind. Als der Mongolenführer Hülegü Khan die Ismailiten besiegt hatte, nahm er Nasiruddin in seinen Dienst. Hülegü eroberte nach Beratung mit Raja Nasiruddin auch Bagdad und stürzte den unrechtmäßigen abbasidischen Kalifen. Danach beauftragte er Nasiruddin Tusi, die große Sternwarte in Maroqe im Nordwesten Irans zu errichten. An dieses Observatorium waren eine Akademie und eine Bibliothek angeschlossen. Raja Nasiruddin war nicht nur ein Astronom und Mathematiker, sondern auch ein bekannter Gelehrter für die islamische Jurisprudenz, Fiqh und Weisheit, Hikma, für Ethik und Logik und Kalam, die Wissenschaft, die die Fähigkeit verleiht, die eigenen Glaubenslehren mit rationalen Argumenten zu begründen und Zweifel von ihnen abzuwenden. In den meisten dieser Fächer hat er wertvolle Werke hinterlassen. Insgesamt sind es mehr als 150 Bücher, Abhandlungen oder Schreiben, die von ihm erhalten blieben. In den Augen von Forschern ist das Werk Asas-ul-Iqtibas das beste von allen fünf Büchern, die Khwaja Nasiruddin über Logik geschrieben hat. Dieses Buch war nach dem Schafar von Avicenna das wichtigste Werk in diesem Fach. Zu seinen bedeutendsten Werken in der Mathematik, speziell über Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie, zählten das Werk Jawami'ul Hisab-i-Takht wa Turab über Arithmetik, die Abhandlung Al-Shafia über Parallellinien und sein berühmtes Buch Kashf al-Ghina an Asrar al-Shikl al-Ghita, Enthüllung der Geheimnisse der Sekanten in der Geometrie. Mit dem letztgenannten Werk ist er der Erste, der die Trigonometrie als unabhängig von der Astronomie erklärt. Die Werke von Khwaja Nasiruddin al-Tusi über Mathematik weisen gegenüber den Büchern vorheriger Mathematiker einige Vorzüge auf. Khwaja verstand sich sehr gut auf die Ableitung von mathematischen Regeln. Er hatte einen vollständigen Überblick über die Grundlagen und Lehrsätze der zweidimensionalen Geometrie. Ihm gelang es, für geometrische Parallelen Lehrsätze aufzustellen und zu beweisen, welche seine Vorgänger nicht erkannt hatten. Khwaja Nasiruddin war ebenso der Erste, der das Sechseck für die sphärische Trigonometrie einführte. Seine Untersuchungen stimmen mit denen der heutigen Wissenschaftler in Europa überein und daher wird der Name dieses großen iranischen Gelehrten in deren Büchern über Trigonometrie angeführt. Er hat die Werke einiger bekannter Mathematiker wie Euklid, Archimedes und Ptolemäus auf eine Weise und so sorgfältig aus dem Griechischen übertragen, dass sich ein flüssiger und leicht verständlicher Text ergab. In Wahrheit untersuchte er zahlreiche alte Übersetzungen über Mathematik sorgfältig, verbesserte sie und verarbeitete sie zu einem makellosen Text, damit die angehenden Mathematiker mit den Werken der Griechen, welche die Voraussetzung für verschiedene Stufen des Mathematikstudiums waren, nacheinander Bekanntschaft schließen konnten. Die Kommentare von Althusser zu Werken der griechischen Mathematiker ermöglichte es späteren Studenten, auch ohne Lehrer, all diese Gelehrten zu studieren. Auf dem Gebiet der Astronomie sind das Sej el-Khani und Ilm al-Haya, Wissenschaft des Himmels, die bekanntesten. Von ihm stammen Tansuqnama il-Khani über Mineralien und Edelsteine sowie Bücher über die Astrologie. Die Abhandlung Fi Ilm al-Haya über die Wissenschaft der Himmel lässt sich als die beste Kritik im Mittelalter an der astronomischen Lehre des Griechen Ptolemäus betrachten. Es stellt das einzige neue mathematische Modell für die Bewegung der Planeten dar. Mit großer Wahrscheinlichkeit erfuhr Kopernikus über dieses Buch aus den Schriften der Astronomen in Byzanz und dies veranlasste ihn zu seinen astronomischen Neuerungen, mit Ausnahme der Theorie vom heliozentrischen Weltbild, in dem die Sonne als das ruhende Zentrum des Universums gilt. Zu den weiteren Errungenschaften von Khwaja Nasiruddin gehört die Erfindung von astronomischen Geräten und präzisen Beobachtungsgeräte für die Sternwarte von Maroquin. Diese Geräte hatte es bis dahin in keinem Observatorium gegeben. Er konnte auf diese Weise der Astronomie zu einem großen Aufschwung verhelfen. Althusser ist vor allen Dingen als Astronom bekannt und seine Sternwarte gilt in der Geschichte der Wissenschaft als eine akademische Institution. Nur das Buch von Al-Biruni, Jamahir fi Marifatul Jawahir, über die Edelsteine, kommt über sein Buch zum gleichen Thema und über Mineralien zu stehen. Nasiruddin Althusser hatte viel mit der Politik und dem Gesellschaftsleben zu tun, und zugleich hat er die Religiosität zum klarsten Weg in das ewige Reich des Jenseits erklärt. In allen seinen Schriften preist er Unabhängigkeit und Wissen, aber er bringt auch klar zum Ausdruck, dass Wissen nur durch den Glauben und die Religion erzielbar und im Kern gleichbedeutend ist mit der Religion, welche der Seele Trost spendet und den müden Körper beseelt. Althusser ist einer der progressivsten islamischen Philosophen und hat die Masha'i-Lehren des Avicenna, die auf Beripatus, die philosophische Schule des Aristoteles, zurückgingen, wiederbelebt, nachdem sie zwei Jahrhunderte lang unter die Wissenschaft Kalam fielen. Althusser steht für die erste Phase der allmählichen Kombination dieser Masha'i-Lehren und der Ishraqi, der Erleuchtungslehren. Das bekannteste Werk über die Moral unter den Muslimen in Indien und Iran war sein Akhlaq-e-Nasiri. In seinem Werk Tajridul-Ittirad verteidigt er mit Beweisen und Argumenten die theologischen Grundlagen der 12er Schiiten. Thank you. dem Jahre 672 nach der Hijra, 1274, reiste Nasiruddin Tusi in Begleitung einiger seiner Schüler nach Bagdad, um die Bücher einzusammeln, die nach dem Einfall der Mongolen noch verblieben waren, und sie nach Marokko zu holen. Doch der Tod gab ihm keine Gelegenheit mehr dazu. Er verstarb am 18. Zulhijja des gleichen Jahres, Juni 1274, in Qasemin, nahe bei Bagdad. Er war ein strahlender Stern am dunklen Horizont der Mongolenherrschaft gewesen. In jeder Stadt, in die er seinen Fuß setzte, hatte er das Licht der Weisheit, des Wissens und der Ethik aufleuchten lassen. Es ist verwunderlich, dass es in jenem dunklen Zeitabschnitt einen solchen Gelehrten gegeben hat. Der christliche Autor Georgi Zaidan hat über ihn wie folgt geschrieben: Wissen und Weisheit ist mit Hilfe dieses Iraners an die entferntesten Orte im Mongolenreich gelangt. Er war wie ein strahlendes Licht an einem dunklen Abend. Khwaja Nasiruddin Tusi ist kein Gelehrter gewesen, der nur Bücher schrieb. Wenn immer die Moral und Menschlichkeit auf dem Spiel stand, hat er den religiösen und islamischen Werten den Vorrang gegeben. Er hat sich aus dem Kerker des Egos und Egoismus befreit und damit aus einem Verlies, dem keiner bereits mit Wissenschaft und Wissen, sondern nur mit dem Glauben an den Allmächtigen, der Gottesfürchtigkeit und dem rechtschaffenen Handeln entkommen kann. Obwohl schon Jahrhunderte seit seiner Epoche vergangen sind, schmückt immer noch sein Wort, sein Wissen und sein Verhalten die Kreise der Gelehrsamen. Er verdient es, dass wir sein Leben und Wirken in einem vierten Beitrag noch einmal betrachten.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Das Revolutionsoberhaupt Irans benannte das laufende Sonnenjahr 1401, 2022 bis 2023 mit dem Motto Produktion wissensbasiert und Arbeitsplätze schaffend. Zu diesem Jahresmotto haben wir verschiedene Beiträge für Sie vorbereitet. Im vorherigen Beitrag wurden die Produktionskapazitäten Irans im Agrarsektor untersucht und in diesem Beitrag werden die Produktionskapazitäten des Landes in der Zementindustrie näher betrachtet. Einer der Wirtschaftssektoren mit einer hohen Produktionskapazität ist der iranische Industriesektor. Es gibt vielerlei Hinweise für dieses Potenzial. Der frühere Minister für Industrie, Bergbau und Handel, Reza Rahmani, sagte im Jahr 2018: Vor 40 Jahren, zum Zeitpunkt des Sieges der Revolution, hatten wir 1503 Industrieeinheiten im Land, aber heute sind wir mit einer 57-fachen Steigerung auf 85.076 Betriebseinheiten im Einzugsbereich des Industrieministeriums gekommen. Er erläuterte weiter: Im Bereich der Mineralverarbeitung haben wir heute mit einer 32-fachen Steigerung 6.386 aktive Einheiten, wobei zuvor nur 195 Einheiten bestanden.
Die Zahl der Industriestädte ist von 3 zu Beginn der Revolution auf heute 978 genehmigte und in Betrieb genommene Industriestädte gestiegen. In 858 Industriestädten wurde mit der Landübertragung begonnen und die Aktivitäten werden fortgesetzt, was die große Aufmerksamkeit im Bereich der Industriestädte zeigt. Die Bergbaukapazität Irans ist von 19,6 Millionen Tonnen zu Beginn der Revolution auf 735 Millionen Tonnen gestiegen, was auf eine 37-fache Steigerung der Bergbaukapazität hinweist. Hinsichtlich der Exporte und Importe sagte Rahmani: Zu Beginn der Revolution hatten wir 500 Millionen Dollar an Exporten und 10 Milliarden Dollar an Nichtölimporten, was 20 Mal mehr war als die Exporte. Aber 40 Jahre nach dem Sieg der Revolution übertreffen nun die Nichtölexporte die Importe. Das allein zeigt einen beachtlichen Fortschritt in diesem Bereich. Die weltweite Zementproduktion im Jahr 2020 betrug 4,1 Millionen Tonnen und ist seit 2018 auf dem gleichen Niveau geblieben. Allein China produzierte 2,2 Millionen Tonnen, was 53% des im Jahr 2020 produzierten Zement entspricht. Nach China hat Indien mit großem Abstand 340 Millionen Tonnen Zement produziert. In der Weltrangliste der Zementindustrie im Jahr 2020 ist die Steigerung der Produktion der Türkei um 60% im Vergleich zum Vorjahr und das Erreichen der Grenze von 66 Millionen Tonnen beachtlich. Mit diesem Anstieg erreichte die Türkei im Jahr 2020 den 6. Platz und versucht, einige Exportmärkte in der Region zu gewinnen. Die Zementproduktion in der Islamischen Republik Iran im Jahr 2020 war ähnlich wie im Jahr 2019 und belief sich auf 60 Millionen Tonnen und belegte damit den 7. Platz weltweit. Die iranische Zementproduktion betrug in der Pahlavi-Ära 7,7 Millionen Tonnen pro Jahr und erreichte Mitte der 60er Jahre 17 Millionen Tonnen. Der Höhepunkt der Entwicklung dieser Industrie begann Mitte der 80er Jahre und die Produktion des Landes erreichte einen Rekord von 70 Millionen Tonnen im Jahr 2014. Berichten zufolge gibt es in Iran etwa 76 Zement- und Klinkerunternehmen mit einer Kapazität von etwa 88 Millionen Tonnen. Die Rohstoffe der Zementindustrie sind Kalkstein, Gips, Kieselsäure, Eisenerz, Mergel, Puzzolane, Schlake und so weiter. Alle Rohstoffe der Zementindustrie werden aus dem Inland geliefert. Die Islamische Republik Iran belegte 2012 weltweit den 4. Platz und 2015 den 6. Platz in der globalen Zementindustrie, fiel jedoch auf den 10. Platz zurück und kam 2020 wieder auf den 7. Platz international. Allerdings hat die Zementproduktion in den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 von rund 53,6 Millionen Tonnen einen Rückgang von 9,1% auf rund 48,7 Millionen Tonnen in den ersten 9 Monaten des Jahres 2021 erlebt. Derzeit beträgt die Zementproduktionskapazität des Landes nach Angaben des Industrieministeriums 80 Millionen Tonnen. Es wird erwartet, dass die Zementproduktion bis März 2023 auf mehr als 90 Millionen Tonnen pro Jahr steigen wird, wobei die Kapazität von im Bau befindlichen Anlagen und stillgelegte Kapazitäten genutzt werden. Dem strategischen Plan für die Entwicklung der Zementindustrie zufolge besteht das Ziel, den 3. Platz weltweit mit einer Jahresproduktion von 120 Millionen Tonnen im Jahr 2025 zu erreichen. Ein bedeutender Faktor bei der Zementproduktion in Iran ist, dass ein Großteil der Produktionskapazität des Landes nicht genutzt wird. Die Verlangsamung des inländischen Abbaus und die Kürzung des Entwicklungsbudgets gehören zu den Gründen. Der Inlandsverbrauch von Zement beträgt rund 55 Millionen Tonnen pro Jahr, was in den letzten beiden Jahren jedoch zurückgegangen ist. Mit einer Kapazität von 80 Millionen Tonnen bei der Zementherstellung und einem Inlandsverbrauch von 55 Millionen Tonnen pro Jahr gibt es eine Exportkapazität von etwa 25 Millionen Tonnen pro Jahr. Und Zement ist einer der wertvollsten Produkte in der iranischen Wirtschaft für Deviseneinnahmen. Allerdings sind die iranischen Zementexporte in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Die auferlegten Exportbeschränkungen hinderten Iran daran, einen Großteil seiner Zementproduktionskapazitäten zu nutzen. Der Irak ist das Hauptziel der iranischen Zementexporte mit etwa 50%. Um die heimische Produktion zu unterstützen, hat die irakische Regierung jedoch den Zolltarif für den iranischen Zement von 2 auf 10 US-Dollar erhöht und Zementimporte aus Iran eingeschränkt, da die irakische Regierung der Ansicht ist, dass der Preis für iranischen Zement im Vergleich zur heimischen Produktion niedriger ist, was der heimischen Produktion schadet. Aus diesem Grund haben sie den Import von Zement aus Iran eingeschränkt. Durch die irakischen Maßnahmen gingen 50% der iranischen Exporte verloren und Afghanistan sowie die Länder des Persischen Golfes, Südafrika und so weiter wurden verstärkt zu den Zielen für den Export von iranischem Zement und Klinkern. Iranischer Zement wird derzeit nach Kuwait, Katar, Afrika, Bangladesch, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Kasachstan, Russland und Aserbaidschan exportiert.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.